Dankeschön, liebes Raumteam, dass ihr hier schon so fleißig gearbeitet habt. Das ist faszinierend zu sehen, wie sich alles verändert. Und ich bin ganz gespannt, wie es am Ende mal hier alles wird. Ganz gespannt dürfen wir auch auf das Thema Herzenssuche weiter sein. Im November hat Klaus schon mal gepredigt dazu. Und es gibt noch ein Arbeitsblatt, das hinten am Ausgang auch liegt. Heute möchte ich einsteigen auch in dieses Thema mit einem Text, den wir im Epheserbrief finden. Der Epheserbrief, der in diesem Abschnitt über das Leben als Christ etwas aussagt. Und ich lese uns aus Epheser 4, Vers 30 bis 32 den Text mal vor. Dort heißt es: Tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Als Gott ihn euch schenkte, hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Er ist doch euer Bürge dafür, dass der Tag der Erlösung kommt. Mit Bitterkeit, Wutausbrüchen und Zorn sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an, redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede Feindseligkeit. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Ein herausfordernder Text, so zu Beginn des Jahres, oder? Ist schon herausfordernd. Eigentlich ist allein ein Vers schon mal wahnsinnig herausfordernd. Ah, da muss ich noch so ein bisschen testen mit der Farbdarstellung. Der letzte Abschnitt von Vers 32, vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Allein der Vers ist ja schon ein Stück weit Sprengstoff, oder? Wir sollen vergeben, so wie Gott uns durch Jesus Christus vergeben hat, sagt der Schreiber des Epheserbriefes und gibt uns damit ein nicht so einfaches Ding mit. Es geht um das Thema Herzenssuche in diesem Jahr. Für alle, die das noch nicht wissen oder neu sind, da geht es uns als Jahresthema darum, dass Gott nach Menschen sucht, die ein Herz für die finden, die ihn noch nicht kennen. Es geht also an erster Stelle um unser Herz, das er erreichen will und das er ausrichten will darauf, was sein Herzschlag ist, nämlich, dass Menschen von ihm erfahren und die Vergebung finden, von der wir gerade auch gesungen haben oder von der wir oft sprechen. Menschenherzen, dass Menschenherzen sich zu Jesus bekehren und Gott zum Vater wird, das ist das, was Jesus wollte. Und das ist das, was wir als Gemeinde wollen. Allen, die neu in der Gemeinde sind, empfehle ich mal, hier rauszugehen vor dem Raum der Stille auf die Bilder, die da hängen, zu schauen. Das ist die Zukunftsvision, die die Gemeinde vor meiner Zeit erarbeitet hat. Und da geht es sehr konkret darum, was wir wollen. Und das ist immer noch Thema, auch wenn da steht Zielbild 2020. Wir sind dabei, das weiter umzusetzen. Und dazu braucht er dich. Und dazu möchte er dein Herz erreichen. Warum in dieser Predigtreihe das Thema Vergebung? Das ist ein sehr wichtiges Thema. Wir wollen im September hier Abende veranstalten, wo wir gemeinschaftlich hier sitzen. Der Saal wird umgebaut. Die da noch nicht dabei waren, als wir das vor bald 2 Jahren gemacht haben. Das wird richtig schön. Hier werden Tische stehen und wir werden an den Tischen zusammen essen. Und dann werden wir Vorträge hören, Vorträge, wo es ums Leben geht, wo es um den Glauben geht. Und ich habe eine Erfahrung gemacht. Wenn es darum geht, dass Gemeinden missionarisch evangelistisch werden, dann ist es oft ganz schnell, dass Dinge geschehen oder zur Last werden, die schon geschehen sind, die etwas mit unserem Herzen zu tun haben. Eigentlich ist das nicht nur ein wichtiges Thema, wenn es um die MyWay-Woche im September geht. Das ist grundsätzlich ein wichtiges Thema. Das ist eigentlich ein Thema, wo ich sagen kann, dass ich relativ regelmäßig in den 24 Jahren als Pastor darüber gepredigt habe, nämlich um das Thema Vergebung und um das Freiwerden von Menschenherzen, wenn Vergebung endlich Thema wird im Leben. Freiwerden durch Vergebung. Was macht frei? Was würdet ihr sagen, was frei macht? Also ich finde es schon mal sehr befreiend, wenn man ein dickes Bankkonto hat. Da kann man viele schöne Sachen machen. Ne? Macht das frei, wenn man viel Geld auf dem Konto hat? Ich mache eher die Erfahrung, dass Menschen dann weniger frei werden, weil sie mehr Sorgen haben, obwohl sie eigentlich mehr Geld haben. Was macht frei? Wenn nicht die Botschaft, dass mir durch Jesus Christus meine Schuld vergeben ist und dass ich durch Jesus Christus ein neues Leben anfangen kann. Er spricht immer wieder davon, dass wir neu geboren werden müssen, dass wir Kinder Gottes werden. Was macht so frei wie diese Gewissheit, dass ich einen Gott habe, der für mich ist und vor dem ich mich nicht mehr fürchten muss? Frei macht das Evangelium, sagt uns Jesus. Frei macht die Botschaft vom Kreuz. Und ihr kennt das, dass ich oft hingewiesen habe auf dieses Kreuz, das nicht nur eine senkrechte Linie hat, wo in meinem Empfinden so dafür steht, dass unsere Beziehung zu Gott durch Christus heil wird, sondern es gibt auch diese waagerechte. Sie ist vielleicht nicht ganz so lang und so wichtig wie diese senkrechte, aber sie steht für das, was Jesus uns und was Paulus im Epheserbrief uns sagt, dass wir auch untereinander Vergebung üben müssen und sollen. Das ist ein ganz wichtiges Thema bei Jesus und da bin ich schon bei meiner Predigt und sie soll heute nicht so lang sein, weil ich mich auch auf das Abendmahl, das erste Mal feiern wir Abendmahl. Abendmahl ist diese Vergewisserung dessen, dass Jesus dafür gesorgt hat, dass Gott uns Vater wird, dass uns vergeben ist. Und ich freue mich auf das Abendmahl und wir werden singen und Gott loben, aber ich möchte trotzdem in einigen wenigen Fragen das Thema entfalten. Und dann gibt es, wie so oft, wenn Predigten zu der Jahresthemenreihe sind, ein Arbeitsblatt. Ein Blatt, wo du es nochmal vertiefen kannst. Es endet am Ende mit Gebet und es fängt an, indem ich erkläre, Vergebung ist im Neuen Testament Antwort auf die zuvor geschenkte Vergebung Gottes durch Jesus Christus. Also das, was in Kapitel 4, Vers 32 wir gerade gelesen haben. Dieses Arbeitsblatt lädt dich ein, Gottes Wort ehrlich und aufrichtig zu begegnen. Ich lade dich also ein, dich darauf einzulassen, Gottes Wort wirken zu lassen, über meine Predigt hinaus. Das, was im Nachhinein geschieht, wird wichtiger sein wie meine Predigt heute dazu. Gottes Wort, sich dem Wort Gottes auszusetzen und dann am Ende auch zu beten und dieses Blatt mitzunehmen. Und vielleicht auch in euren Hauskreisen durchzusprechen, aber es ist etwas, was erstmal für dich sehr persönlich gedacht ist. Okay, fangen wir an mit den Fragen. Es sind 7 kurze Fragen. Die erste heißt, was hat Vergebung mit dem Glauben zu tun? Die habe ich eigentlich eben schon beantwortet, ne? Was hat Vergebung mit dem Glauben zu tun? Wichtig, überlegt auch mal, wenn ihr das jemandem erklären solltet, warum Vergebung so wichtig ist. Was würdet ihr sagen? Was hat Vergebung mit dem Glauben zu tun? Vergebung ist ein zentrales Element unseres Glaubens. Wir haben durch Jesus Christus die Botschaft, dass Gott uns vergibt, obwohl wir ihm auf den Rücken zugedreht haben, er uns egal war, obwohl wir selbst manchmal Gott spielen, obwohl wir uns nicht an dem ausrichten, was er eigentlich möchte, damit unser Miteinander und unser Leben gelingt. Gott hat allen Grund, uns böse zu sein. Und wenn wir ehrlich werden, dann müssten wir eigentlich davor Angst haben, mal vor ihm zu erscheinen. Muslime haben Angst, vor Allah mal zu erscheinen. Eigentlich alle Religionen haben Angst davor, wenn wir vor Gott oder den Göttern, wenn wir vor Allah mal erscheinen, wie wird er urteilen? Christen dürfen wissen, dass das Urteil schon längst gesprochen wurde, und zwar am Kreuz, als Christus für unsere Sünde, unsere Schuld starb. Für alles Aufbegehren gegen Gott, für das nicht verstehen wollen, was im ersten Gebot schon geschrieben steht, dass er unser Gott sein will und wir einen einzigen Gott haben. Und das müssen nicht wir sein, das müssen auch andere Dinge nicht sein. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Die Botschaft des Evangeliums ist ein Bild, ein Gedanke, eine Botschaft, viel mehr als ein Bild, ein Gedanke, eine Botschaft von einem Gott, der uns liebt und deshalb alles dafür getan hat, dass wir bei ihm einmal ankommen. Welche Rolle, zweite Frage, spielt denn dabei der Heilige Geist? In Vers 30 im Predigttext werden wir aufgerufen, den Heiligen Geist nicht zu betrüben oder zu, ja, er ist traurig. Der Heilige Geist ist traurig, wenn das, was in diesen Versen steht, in unserem Leben nicht in Erscheinung tritt. Und ganz besonders ist er traurig, wenn wir unversöhnlich leben. Das ist ein interessanter Gedanke im Neuen Testament, dass wir als Christen, die wir durch die Bekehrung und dadurch, dass wir zu Jesus Ja gesagt haben in der Taufe, bekommen wir den Heiligen Geist nochmal besonders zugesprochen. Aber ab deiner Bekehrung, ab dem Moment, wo du mit Jesus lebst, will dieser Heilige Geist die Regie in deinem Herzen übernehmen. Du hast ihn zu 100%. Und jetzt kommt das Leben. Und ich mache am Ende des Einblickseminars, wenn wir übrigens im März wieder haben, so ein Gemeindekennenlernseminar, mache ich immer eine Einheit. Was, wenn es schwierig wird? Und da spreche ich darüber, was, wenn es schwierig wird, wenn ich das, was ich gerade so in der Taufe oder bei meinem Schritt zum Glauben erlebt habe, dass das ja alles so toll ist und ich strahle und juhu. Und dann kommt das alte Leben wieder. Luther sagte, der Adam kann schwimmen, obwohl er eigentlich in der Taufe ertränkt wurde, ne? Das erlebe ich, habe ich selber erlebt. Die Höhenflüge des Glaubens und dann die Abstürze. Was, wenn das schwierig wird? Was, wenn es, das ist der zweite Teil dieser Einheit, wenn es schwierig wird? Was, wenn die Gemeinde, wo du jetzt dich so freust, ihr lieben Gäste, ich freue mich, dass ihr euch hier wohlfühlt. Ich höre das immer wieder in den Gesprächen, wie schön es bei uns ist und wie angenommen sich Gäste bei uns fühlen. Und dass das ein tolles Klima bei uns ist. Und dann mache ich eine Einheit, wo es darum geht, dass es auch untereinander schwierig wird. Ja, es wird auch schwierig, weil hier Menschen sitzen. Und es geschehen Verletzungen, es geschehen traurige Geschichten, Dinge, die manchmal Menschen fürchterlich blockieren. Menschen, die da nicht zu dem Punkt der Vergebung kommen, die verlassen oftmals am Ende sogar die Gemeinde. Oftmals werden irgendwelche Themen vorgeschoben. Ich hatte mal die Situation, dass wegen der Frauenfrage dann Leute gingen, weil die erste Frau im Ältestenkreis erschien in der Gemeinde. Aber in Wirklichkeit wusste ich, dass das nur der Aufhänger war, dass davor eine ganze Reihe von Verletzungen, von nicht geklärten Geschichten lag und irgendwann ist das fast voll und Menschen verlassen die Gemeinde. Das ist nicht gut. Jesus sagt uns, wir sollen diese Dinge klären, wir sollen vergeben. Versöhnung ist ein ganz wichtiges Thema für Gemeinde. Und gerade in einem Jahr oder gerade in einer Zeit, wo wir als Gemeinde, glaube ich zumindest, und viele sagen mir das auch, Aufbruch erleben, ist es wichtig, über dieses Thema zu sprechen und persönlich sich auch zu prüfen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Wie wollen wir eigentlich zur Versöhnung mit Gott aufrufen, wenn wir untereinander unversöhnlich leben? Wenn wir Altlasten mitschleppen? Ich weiß, das ist nicht so einfach. Ich hab's gut. Ne? Ich bin hier seit 7,5 oder 8 Jahren. Aber hier sitzen viele, die haben schon im Kleinkindalter hier in der Gemeinde miteinander gespielt, im Sandkasten. Und dann haben sie sich vielleicht gegenseitig Schaufel auf den Kopf gehauen. Und dann im Jugendtreff vielleicht die Freundin ausgespannt. Oder was auch so alles passiert. Und irgendwie, und ich glaube, das ist eine Schliche des Satan, dass er uns ansammeln lässt, so kleine und große Geschichten. Und irgendwann ist Bitterkeit da. Bitterkeit, die, wie ich es oft erlebt habe, sogar manchmal den Glauben kostet. Das ist ein ernstes Thema und der Heilige Geist möchte das verhindern. Der macht uns in unserem Herzen gewiss, dass wir Kinder Gottes sind, heißt es einmal. Und dann sagt er, und wir sind es auch, das ist das Erbe, das wir haben. Aber der hat auch die Macht und Kraft und deshalb dieses Arbeitsblatt. Wenn du betest und ihn bittest, dir zu zeigen, wo etwas geklärt werden muss und gerade in der Gemeinde geklärt werden muss, das zu klären, endlich zuzulassen, dass Dinge vergeben werden. Ihr merkt, ich werde schon länger. Wollte ich eigentlich nicht so lang. Warum ist Vergebung für Jesus so wichtig? Was würdet ihr sagen? Warum ist Vergebung für Jesus so wichtig? Er macht es uns an zwei ganz klassischen Stellen deutlich. Wir beten wir heute, glaube ich, auch noch das Vaterunser. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und er erzählt, und ich gucke gerade mit meiner Frau die The Chosen-Serie, an einer Stelle spielen die Jünger dieses Gleichnis vom Schalksknecht, von dem alles vergeben wird, der König vergibt ihm alles, und dann trifft er vor dem Thronsaal des Königs einen, der ihm ein bisschen was schuldet und geht ihm an die Gurgel und würgt ihn und will das Geld haben. Und dann wird er wieder reingerufen zum König und bekommt seine erlassene Schuld wieder auferlegt. Das sind ernste Worte. Das sind ernste Worte. Ich glaube nicht, dass immer, wenn wir irgendwo Probleme haben, ich gehe da noch darauf ein, zu vergeben oder diesen Weg der Vergebung endlich zu beschreiten, dass wir dann immer gleich unser Heil verlieren. Aber diese Worte sagen mir, wir spielen mit unserem Heil, wenn wir Unversöhnlichkeit kultivieren und diesen Samen der Bitterkeit aufgehen lassen. Wir spielen mit unserem Heil, das ist meine feste Überzeugung. Und wir spielen mit unserer Glaubwürdigkeit. Wir können euch sagen, liebe Leute, ihr sollt euch hier bitte auch in unserer wunderschönen Gemeinde, wo es nicht nur guten Kaffee gibt, sondern auch eine gute Botschaft, ihr sollt euch endlich mal um eure Beziehung zu Gott kümmern, der will euch vergeben. Und wir leben unversöhnlich, es funktioniert nicht. Warum ist Vergebung für Jesus so wichtig? Er macht es sehr deutlich an diesen Beispielen. Wir sollen Zeugen des Evangeliums sein. Die lebensverändernde Kraft, die soll sich bei uns zeigen. Und das beginnt bei unseren Herzen. Draußen ist noch die Tafel vom letzten Sonntag. Sieh, ich mache alles neu. Da geht's im Kern, da hängt das rote Herz noch vorne. Ihr könnt drauf gucken, wenn ihr nicht da wart. Es geht darum, dass unser Herz von Jesus neu gemacht werden will. Vergebung ist ein Zeugnis. Ich erinnere mich an diese Geschichte. Es gab die Susanne Geske, ihr Mann Tillmann war in der Türkei als Missionar und vielleicht erinnern sich manche vor vielen Jahren. Er und zwei Türken, der Nikati Aydin und Üger Yüksel, wurden umgebracht von fundamentalistischen Moslems. Ein deutscher Missionar lebte mit seiner Familie, mit seiner Frau Susanne in der Türkei. Alle waren empört, wie schrecklich. Aber alle haben gestaunt, auch in der Türkei, als diese Susanne den Tätern vergeben hat. Ich vergebe den Tätern, sagte sie. Wow, dachte ich. Krass. Und auch alle haben gestaunt, als nachdem Charlie Kirk in den USA ermordet wurde, seine Witwe Erika Kirk bei der Trauerfeier verkündete, ich vergebe dem Täter. Das war sehr bewegend und für mich kam das sehr echt rüber. Leider kam auch echt rüber, dass der Präsident der USA sagte, dass er das nicht könne. Können wir das oder können wir das nicht? Durch wen können wir das? Durch wen konnte das Erika Kirk? Durch wen konnte das Susanne Geske? Kannst du das? Warum sollte dir Vergebung wichtig sein? Weil sie ein Gehorsamsschritt ist. Weil du darin das aufnimmst, was Jesus sehr, sehr wichtig war. Weil du einen Auftrag damit ausführst und weil du dadurch selber befreit wirst. Was für ein Mist, wenn ich ständig an irgendwen denken muss, bei jeder Gelegenheit, wo ich ihm begegne, und es ist etwas nicht geklärt. Das ist wie ein Rucksack voller Steine und du schleppst ihn mit dir. Und Jesus sagt dir, du darfst den loswerden. Du darfst nicht nur helfen, dass dein Gegenüber ihn los wird, sondern du darfst diesen Rucksack mit so vielen Steinen loswerden. Warum sollte dir Vergebung wichtig sein? Wenn schon nicht, weil es Jesus wichtig ist, deinem Herrn und Heiland, dann doch vielleicht wenigstens dafür, dass es dir hilft, dass du frei wirst. Und dass du nicht mehr unter dieser Knechtschaft der Unversöhnlichkeit lebst. Was muss ich tun, um zu vergeben? Überlegt mal. Was muss ich tun, um zu vergeben? Geschieht Vergebung automatisch? Das wäre schön, oder? Das wäre richtig schön. Nein, Vergebung ist eine Entscheidung. Ich erinnere an die Predigt von Reinhard Spinke letzte Woche, wo er unter anderem Corrie ten Boom vorgestellt hat. Diese Frau, die bei einem Vortrag plötzlich den KZ-Wächter vor sich sieht, einen der Übeltäter in der Nazi-Zeit, wo sie im KZ war. Und er hat das beschrieben, wie diese Frau gekämpft hat damit. Wenn der Übeltäter, der übelste Übeltäter dir gegenüber sitzt plötzlich und danach zu dir kommt und sagt, ich bin Christ geworden und deshalb ist mir das wichtig. Ich bitte um Vergebung. Ich bitte dich, mir zu vergeben. Krass, oder? Und sie hat es getan. Aber sie hat auch deutlich gemacht, dass sie sich in diesem Moment entscheiden musste. Sie musste sich entscheiden. Wir müssen diesen Gedanken Jesu aufnehmen und Ja dazu sagen. Und dann, ich musste das immer wieder, ich musste nicht nur diesen Gedanken aufnehmen und Ja dazu sagen, nein, ich musste mir auch Hilfe holen bei Jesus. Was muss ich tun, um zu vergeben? Ich muss Ja sagen zu diesem Auftrag Jesu, dass wir Friedensstifter sein sollen. Und ich muss ihm bekennen, dass es mir schwer fällt. Und warum fällt es uns oft so schwer? Warum ist Vergebung manchmal nicht so einfach? Manchmal hätte ich eigentlich weglassen müssen, oder? In der Regel ist das ein sehr emotionales Thema und es ist meistens so, dass dieses Thema mit etwas verknüpft ist, wo ich empfänglich für Verletzung bin. Okay, Detlef, sagen die Leute dann in der Seelsorge, du willst doch jetzt nicht sagen, dass ich auch noch schuld bin, dass ich verletzt wurde. Nein, das will ich nicht sagen. Da hat wahrscheinlich wirklich jemand dir übel mitgespielt, etwas getan, was nicht gut und nicht okay war. Aber bei dir war das Schlüsselloch für seinen Schlüssel noch offen. Jetzt denken viele, jetzt bin ich doch als der Opfer ist, plötzlich selber schuld, weil bei mir ein Schlüsselloch offen ist. Was sagt der Detlef da? Es sind oft die Dinge, für die ich sehr empfänglich bin, mich verletzt zu fühlen. Es ist interessant, das ist kein richtiges Gefühl, mich verletzt fühlen. Das ist ein Pseudogefühl, sagt mir der Seelsorger. Jetzt müsst ihr genau aufpassen. Ich bin da besonders verletzlich, wo etwas in meinem Leben und Herzen noch nicht heil geworden ist. Wenn ich ein Problem habe, wo ich Jesus noch nicht daran lassen wollen und er noch nicht die Chance hatte, mich zu heilen. Und dann tut jemand was, was genau da anknüpft. Und dann geht's los. Ein anderer Gedanke, der wichtig ist, und da wehren sich die Leute immer, wenn ich das sage, auch in der Seelsorge, du bist verantwortlich für deine Gefühle. Wir lernen als Kinder oft, dass wir verantwortlich dafür sind. Weil du so ungezogen bist, hat die Mama jetzt wieder Migräne. Weil du so ungezogen bist, hat der Papa seinen Herzinfarkt bekommen oder weil du ihn so enttäuscht hast. Entschuldigung, Bullshit. Darf man das sagen? Ja, weil es wirklich Mist ist. Wir bringen Kindern oft bei, dass man für fremde Gefühle verantwortlich ist. Nein, du bist verantwortlich dafür, was du fühlst. Und du musst diese Gefühle, die dir Gott geschenkt hat, du musst an sie ran, du musst sie wahrnehmen und du musst, wenn sie Verletzungen auslösen, lernen, warum es dich verletzt. Denn dann kannst du möglicherweise in Zukunft viel besser damit umgehen, wenn jemand etwas tut, was nicht schön ist, was nicht okay ist. In meiner Zeit als Bundesvertrauenspastor sagte mal ein Kollege zu mir, Detlef, dir kann man nicht ans Bein pinkeln, Entschuldigung. Ihr wisst, was das heißt, ne? Und ich habe gesagt, okay, nett, dass du das so sagst. Doch, es gibt schon Sachen, wo das Unbehagen bei mir wächst. Aber ich habe das nicht nur einmal gehört. Und ich glaube, das ist ein Ergebnis eines Lebenswegs, auf dem ich mich den Dingen gestellt habe, die mich verletzbar machten, die für mich schwer waren, die sensibel waren. Und ich bin mir nicht sicher, ob Jesus alle meine Wunden geheilt hat. Seitdem das aber doch an vielen Stellen geschehen ist, treffen mich manche Dinge nicht mehr so wie früher. Ich muss mich auch nicht mehr um jeden Preis dann verteidigen. Ich muss nicht um jeden Preis zurückschlagen. Das ist übrigens was, was ich auch immer wieder erlebt habe. Wenn ich verletzlich war oder verletzt wurde, dann habe ich manchmal den Knüppel rausgeholt und den Gegenangriff gestartet. Das waren manchmal Situationen, wo ich am Ende wieder viele Scherben einsammeln musste. Und es wäre nicht nötig gewesen, wenn ich nicht so sensibel gewesen wäre. Versöhnung beginnt da, wo du anfängst, mit Jesus über deine Verletzlichkeit zu sprechen. Mit Jesus darüber zu sprechen, warum das jetzt gerade so wehtut. Und vielleicht auch dir jemanden zu suchen und mit dem oder mit der darüber zu sprechen, und zu schauen, was kann anders werden. Und da merkt ihr etwas, das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Versöhnung beginnt immer mit dem Gebet und mit dem selber beobachten und ehrlich werden. Ohne das funktioniert es nicht. Versöhnung braucht auch oft Zeit. Es gibt nichts Schlimmeres wie in frommen Kreisen, dass der Pastor oder Ältesten kommen und sagen, wenn zwei sich streiten, ihr müsst euch jetzt an den Tisch setzen und müsst euch gegenseitig vergeben und die Hand reichen. Ein paar Wochen später fliegt die Kiste einem wieder um die Ohren. Aber wenn man es schafft, dass beide selber in ihr Herz geguckt haben und dann einander ins Herz schauen lassen, dann beginnt oft wirkliche Versöhnung. Wenn ich kapiere, dass ich es vielleicht gar nicht so gemeint habe, aber der andere verletzt ist, weil möglicherweise etwas berührt ist, das ihm sehr, sehr wehtut. Ich erlebe dann oft, dass Menschen, wenn sie das entdecken, warum der andere verletzt ist, plötzlich sehr barmherzig werden und sagen, das tut mir leid, dass ich dich so verletzt habe. Ich höre, was dich verletzt hat und ich möchte nicht, dass es dir schlecht geht. Bitte vergib mir. Es ist ein sehr komplexes Thema, würde allein mehrere Abende über dieses Thema, könnte man mehrere Abende machen. Was kommt nach der Versöhnung, fragen mich Leute auch oft. Was kommt nach der Versöhnung? Alles wieder in Butter, oder? Es gibt diese schöne Geschichte von Heinrich Severloh, das war ein deutscher Soldat, der am D-Day am 6.6.1944 am Omaha Beach, wir haben das mal gesehen, als wir da langreisten, Sabine und ich, in so einem Widerstandsnest auf dem Hügel vor dem langen Strand mit seinem MG saß. Und aus Treue zu seinem Leutnant, alle anderen sind schon abgehauen, hat er mit dem MG draufgehalten. Die Landungsboote kamen, die Klappen gingen runter und er hat draufgehalten. Und er hat in seinem Buch, was er geschrieben hat, mal behauptet, dass er möglicherweise hunderte von GIs getötet hat. Wurde festgesetzt, irgendwann kam in Kriegsgefangenschaft, kam wieder nach Hause. Und er hat nicht eine Nacht geschlafen ohne Albträume. Das ist übrigens auch etwas, wo ich nicht versöhnungsbereit bin, wo ich Schuld auf mich geladen habe. Da ist es oft so, dass der Heilige Geist nicht locker lässt. Dass es manchmal bis hin zu körperlichen Auswirkungen geht. Und dieser Heinrich Severloh hat dann über einen Umweg, über ein Buch, über den D-Day von einem Amerikaner gehört, der da an diesem Strand auch gelandet ist an diesem Tag. Und er hat rausbekommen, dass der als GI hier in Deutschland in einer Kaserne war und ist da hingefahren, hat es geschafft, durchgelassen zu werden. Und dann stand er vor diesem GI, der am Schreibtisch saß, eine faszinierende Geschichte, müssen wir im Internet suchen, Heinrich Severloh, D-Day. Und dieser David L. Silver sah diesen Deutschen, der nichts rausbringen konnte, der nichts gesagt hat, aber geheult hat. Und dann hat Gott ihm den Impuls gegeben, sag ihm, dass du ihm vergibst. Boah, kriegt fast die Tränen in die Augen. Gott hat diesem GI gesagt, der ein Christ war, sag ihm, dass du ihm vergibst. Klasse, oder? Wenn dir Gott sagt, dass du jemanden vergeben sollst, dann mach das auch. Die beiden sind Freunde geworden. Die haben sich immer wieder getroffen, bis sie irgendwann dann gestorben sind. Eine tolle Geschichte, was Vergebung auslösen kann. Aber das ist nicht immer so. Manchmal heißt Vergebung auch, und dann rate ich das auch als Seelsorger, haltet erstmal Abstand. Haltet erstmal Abstand, damit nicht ganz schnell wieder was passiert. Oft habe ich es erlebt, wie aus dem Abstand wieder Nähe wurde. Und manchmal wurden die zwei, wo ich erst zum Abstand geraten habe, richtig gute Freunde. Das kann Gottes Geist schenken. Jesu Wunsch ist sehr, sehr, sehr deutlich. Er möchte, dass wir Friedensstifter sind. Und er sucht Menschen, die sich das aufs Herz legen lassen, Friedensstifter zu sein. Letzte Woche haben wir aus den Seligpreisungen gehört in der Predigt, glücklich oder selig sind die, die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Und wenn du es nur tust, damit es dir damit besser geht, noch schöner ist natürlich, wenn du es auch für den anderen tust. Dein Leben wird leichter, schöner, heller werden. Und wenn nicht, wenn es dir schwerfällt, dann fang an, mit Jesus darüber zu sprechen. Dann such dir Hilfe. Gerade vom MyWay halte ich das für ganz, ganz wichtig. Wenn wir Menschen einladen, nicht nur bei MyWay, eigentlich jeden Sonntag laden wir Menschen ein, die Versöhnung Gottes durch Jesus Christus anzunehmen. Da passt deine Unversöhnlichkeit nicht dazu. Versöhnung beginnt, wenn ich mir vom Heiligen Geist zeigen lasse, wo Vergebung notwendig ist. Vielleicht sitzt du hier und vielleicht sitzt du auch nach dem Durcharbeiten des Arbeitsblattes da und sagst, alles in Butter, gibt keine offenen Rechnungen, nichts, was mein Herz beschwert. Amen, super, ich freue mich mit dir. Meine Erfahrung ist eher die, dass selbst die größten Glaubenshelden und Vorbilder oft noch Dinge im Herzen haben, die noch nicht geklärt sind. Und dann such Jesu Hilfe. Ich bete für uns. Jesus, danke. Danke, dass du uns das so aufs Herz legst, dass wir Friedensstifter sind. Und du weißt heute Morgen hier und am Stream, auch nachher, wenn Leute das Video sehen, du weißt es, wo etwas in unserem Herzen nicht stimmt. Wo wir Vergebung brauchen oder Vergebung aussprechen müssen. Und ich vertraue darauf, dass dein Heiliger Geist uns bei der Frage hilft und dass wir das lernen, uns dem auszusetzen, deinem Anspruch. Dass wir anfangen, darüber zu beten, mit dir zu sprechen, uns Hilfe zu suchen, weil du unser Herz frei machen möchtest. Du möchtest nicht, dass wir in Bitterkeit enden, sondern du hast Freude und Frieden für uns. Und wenn das für dich ein Thema ist, dann bitte Jesus doch jetzt einfach, sag ihm das, Jesus, hilf mir. Jesus, hilf mir zu vergeben. Jesus, hilf mir, Versöhnung zu leben. Jesus, hilf mir, Friedensstifter zu sein. Ich bekenne dir, dass ich noch nicht weiß, wie es geschehen kann. Aber ich vertraue auf deine Hilfe. Amen.